Straße, liebe Leute, das wart ihr letzten Sonntag in Frankfurt beim Fantreffen. Sehr, sehr geile Geschichte gewesen, großen Spaß gehabt. Danke an jeden, der da war, vor allem für die, die wirklich Strapazen auf sich aufgenommen haben, weite Anreise, teilweise am nächsten Tag arbeiten mussten. Richtig, richtig cool. Hat mich stark gefreut, euch kennenzulernen. Und ja, ging ja dann doch auch sportlich am Ende gut aus, auch wenn wir lange, lange zittern mussten. Heftiges Spiel gewesen. Das war es aber auch heute schon mit dem sportlichen Anteil in dieser Sendung, denn heute geht es um ein anderes Thema, nämlich unsere Charity. Machen wir gerne in der Bye Week. Letztes Jahr hat es zeitlich nicht so gut gepasst. Da haben wir, glaube ich, keine Sonderfolge gemacht. Dieses Jahr machen wir aber wieder eine. Zum einen, weil der Spendenstand doch noch ein bisschen ausbaufähig ist. Also da haben wir noch ein bisschen was zu tun. Und ich hoffe, dass diese Folge dazu auch einen Beitrag leisten wird. Zum anderen ist es auch ein persönliches Thema, das mich betrifft. Wir haben uns Mental Health auf die Fahne geschrieben, dieses Jahr in der Season. Haben auch mit Lane Johnson, Brandon Brooks bereits Spieler bei den Eagles gehabt, die mit diesem Thema öffentlich umgegangen sind, sich engagieren und ja, dazu beitragen wollen, dass es enttabuisiert wird, dass es ein bisschen mehr in die Öffentlichkeit rückt. Und da wollen wir mitmachen, da will ich mitmachen. Und ja, viele wissen es ja von mir auch persönlich, dass ich selbst betroffen bin. Einige vielleicht noch nicht. Für die ist das neu. Also an der Stelle schon mal, ja, ich bin selbst auch betroffen. Auch deswegen war mein letzter Sonntag etwas anders als geplant. Darüber dann im Laufe der Folge mehr. Und ich habe mich sehr gefreut, dass ich zwei Gesprächspartner bekommen habe, die gesagt haben, hey, da bin ich dabei. Ich bin betroffen. Und ich möchte auch dazu beitragen, dass man offen darüber redet, dass man ja, Aufmerksamkeit für dieses Thema schafft und weitere Betroffene, die es vielleicht hören, Mut schöpfen können oder andere, die nicht betroffen sind, aber vielleicht jemanden kennen, der betroffen ist, vielleicht auch was mitkriegen, vielleicht das Ganze auch nochmal ein bisschen besser verstehen. Und ja, deswegen habe ich den guten Toffi und den guten Thomas gefragt, ob sie hier dabei wären und sie haben relativ spontan ja gesagt. Spontaner sogar als ich. Und wir werden ja jeweils ein Gespräch führen, was ein bisschen anders ist, denn diese Dinge sind ja sehr individuell und ich werde im Gespräch auch auf die Dinge eingehen, wie es bei mir so ist. Von daher hört es euch einfach an. Wenn ihr das nicht wollt, ja, weil ihr sagt, hier, das ist nur Football und das hat hier gar nichts zu suchen, bla bla bla, dann hört es euch nicht an. Dann hören wir uns nächste Woche wieder. Gibt es wieder Football. Skippt einfach. Könnt ihr jetzt ausmachen. Hört euch eine andere Folge an. Gibt ganz viele Football-Podcasts. Und vielleicht hört ihr nächste Woche wieder rein. Dann besprechen wir unser Spiel gegen die Chiefs. Wird spannend. Für alle anderen, die sagen, wow, doch, interessiert mich. Bleibt dran. Leider konnten wir nicht eine große Folge zusammen aufnehmen, weil Toffi in Schicht arbeitet, hat Spätschichten, das hat nicht ganz gut gepasst. Deswegen sind es zwei Einzelgespräche geworden. Ist aber, glaube ich, nicht so schlimm. Und die kommen jetzt. So, und bei mir ist der Toffi. Toffi, wie geht's dir?
Heute eigentlich ganz gut.
Heute ganz gut, ja. Besser wie mir, ich bin ein bisschen angeschlagen. Wenn ihr euch denkt, die Stimme kenne ich vielleicht ein bisschen. Toffi war letztes Jahr bei uns im Podcast, als wir gegen die Houston Texans gespielt haben. Denn Toffi ist Teil der Texans Nation Dach, richtig?
Genau, exakt.
Mach mal ganz kurz sportlich. Texans-Fan zu sein ist im Moment ganz cool, oder?
Auf jeden Fall nervenaufreibend, gerade wenn man so auf das letzte Spiel schaut. Das war ja dann doch so ein Herzschlagfinale. Hätte ich mir auch etwas entspannter vorgestellt, aber es macht schon Spaß zu sehen, dass es nach all den Down-Phasen doch jetzt in die richtige Richtung geht. Man ist zufrieden mit den Leuten, die da spielen. Man ist zufrieden mit den Leuten, die führen, mit den Coaches, mit dem Front Office, mit dem GM. Es kann nur besser werden und ich sage mal, aktuell übersteigen wir meine eigenen Erwartungen von vor der Saison.
Das meinte ich. Das habe ich mir gedacht, dass das da aktuell doch, dass ihr da ein bisschen mehr Spaß habt als die letzten Jahre. Sehr cool. Ja, darum soll es aber heute gar nicht so gehen, denn ich habe dich auch angefragt, Thema mentale Gesundheit, unsere Charity-Aktion dieses Jahr. Denn wir haben uns im Mai in Frankfurt beim Treffen der Fanclub-Vertreter getroffen und ich weiß es nicht mehr ganz genau, ich glaube, es ging von dir aus, weiß nicht mehr, oder wie wir darauf kamen. Auf jeden Fall hast du sehr offen über dieses Thema gesprochen und das ist mir in Erinnerung geblieben. Und deswegen habe ich gefragt, ob wir uns heute hier nochmal darüber unterhalten möchten. Und du hast sofort ja gesagt, danke dir dafür, weil das sehr mutig ist. Und vielleicht jetzt für die, die zuhören, was war deine, in Anführungszeichen, Diagnose oder mit welchen Themen hast du zu tun?
Witzigerweise habe ich noch gar keine richtige Diagnose. Ich bin aktuell in Therapie. Echt? Ja, kann ich gleich mal erzählen, wie es dazu kam. Ich bin ein Mensch, der sich immer mal wieder Hilfe bei Problemen gesucht hat. Wir haben auf Arbeit, die jetzt leider nächstes Jahr abgesägt wird, eine Sozialberatungstante. Da kannst du hinkommen, wenn du Schulden hast oder alles Mögliche. Aber halt auch, wenn du mental nicht auf der Höhe bist. Das fing an, vor 10 Jahren bin ich Sternchenvater geworden. Zur Erklärung, meine Freundin hat ihr Kind verloren. Relativ früh, was halt eine harte Phase ist. Und da zum Beispiel bin ich mit solchen Themen zu ihr. Und es ist halt, wenn man jemanden zum Reden brauchte, war jetzt keine richtige Therapeutin in dem Sinne, sondern nur halt Sozialpädagogin, halt für alle Themen. Aber ich habe das über die Jahre, diese bei uns im Betrieb ist, relativ häufig genutzt, weil auch diese Hemmschwelle relativ gering war, zu ihr zu gehen. Mhm. Dann gab es im weiteren Lebensverlauf halt Richtung Corona-Zeit viele Rückschläge bei mir. Familie ist an Krebs erkrankt, Familie ist daran gestorben. Wir haben sie mit zu Ende gepflegt, was sehr kraftraubend war, körperlich wie psychisch. Und dann hatte ich noch 2, 3 längerfristige Sachen, die mir aber erst später aufgefallen sind. Ja, und ich habe gemerkt, dass ich immer mehr struggle, habe dann Angststörungen entwickelt, konnte auch keine öffentlichen Nahverkehrsmittel mehr fahren, hatte Probleme in Menschenmassen, was sich bei mir auch halt psychosomatisch ausgewirkt hat. Das heißt, der Körper hat mitgespielt und hat dann halt so eine Art Krankheit vorgegaukelt. Und immer wieder was, wo ich gemerkt habe, mein Körper reagiert sehr stark auf das, was bei mir im Kopf passiert.
Oh ja, kenne ich auch gut. Bei dir jetzt natürlich, was du erzählst, kann man, glaube ich, sehr gut nachvollziehen. Ganz starke Trauer wahrscheinlich auch, die man verarbeiten muss. Ne? Das habe ich jetzt nicht gewusst. Krass, okay. Und ja, bist dann über die Sozialarbeiterin in der Firma, toll, dass eine Firma das überhaupt anbietet, ne? Da weitergekommen und bist dann in eine richtige Therapie gekommen, oder?
Ja, genau. Das ging so weit, also dass sich das Psychosomatische bei mir dann halt sehr stark auf mein Herz ausgelegt hat, was mir übelste Ängste gemacht hat, wo ich dann so mehrmals im Krankenhaus war und es ist halt auch frustrierend, wenn du dann ohne Befund wieder rauskommst und man soll sich ja, um das Körperliche nicht so sehr zu verfestigen, sich bewusst machen, was Phase ist. Ich war dann auch beim Kardiologen, alles Ultraschall gemacht. Kardiologe hat halt gesagt, alles wunderbar, für dein Alter hast du ein super gesundes Herz. Dem muss man sich halt bewusst werden, um sich nicht in diese Spirale reinzusteigern.
Ja, ja.
Und aufgefallen ist es, dass es halt nicht davon kommen könnte, als ich mal wieder erneut die Rettungssanis bei mir zu Hause hatte, was mir dann auch schon ein bisschen peinlich war, weil ich hasse es, wirklich solche Rettungsmittel zu verschwenden, wenn halt nichts ist und ich immer sehr lange abgewartet habe. Und dann hat sich halt einer der Sanis zu mir gesetzt und hat gefragt, wie geht's dir? Und halt nochmal mit Nachdruck gefragt, wie geht's dir? bis ich gemerkt habe, worauf er hinaus will. So mit der ganzen stressigen Situation, alles rundherum, den Druck, den ich mir selber mache. Und das alles halt in der Phase relativ viel war. Und dann ist mir erstmal aufgefallen, Mensch, das ist nicht das Herz, das könnten Panikattacken sein. Und daraufhin haben wir weitergearbeitet und meine Sozialberatung hat dann darauf gedrängt, dass ich eine Reha mache. Man kann alle 4 Jahre eine Reha machen, wenn man Arbeitnehmer ist. Und teilweise bieten sowas Betriebe auch an. Aber man kann auch so sich über die Rentenkasse eine Reha suchen und das sollte man selbst als nicht psychisch kranker Mensch, sondern vielleicht auch körperlich mal ausspannen. Man macht da diverse Programme. Man sollte das wahrnehmen, selbst als junger Mensch. Und also ich werde in 4 Jahren definitiv auch wieder eine beantragen, weil man viel lernt, viel an sich arbeiten kann, ein gewisses Stück an Pause hat, wo man mal wirklich reflektieren kann, runterkommen kann. Ist kein Urlaub, man hat auch seine Verpflichtungen, aber man tut was für sich. Und ich war in der Reha ziemlich einzigartig, weil ich der Einzige war, der ohne psychologischen Vorkontakt da eine Reha hatte, eine psychosomatische. Und hatte da quasi das erste Mal wirklich therapeutischen Kontakt mit wirklich ausgebildeten Psychologen und keinen Sozialberatern.
Okay, okay. Ja, sind wir ja sehr ähnlich, ne? Also auch bei mir war der Einstieg Panikattacke, ja. Ich kenne auch die psychosomatischen Geschichten, bei mir aber weniger Herz. Ich habe zwar auch Herzrasen und sowas, aber bei mir mehr Schwindel und Magen-Darm, ganz, ganz stark psychosomatisch auch. Und wie du gesagt hast, ne, körperlich abchecken lassen. Also, ne, wo war ich? Darmspiegelung gemacht. Ich war auch beim Kardiologen, Belastungs-EKG gemacht. Beim Neurologen war ich jetzt noch nicht, aber genau diese Dinge werden ja dann getan, ne? Und dass man sich da bewusst wird, okay, das ist gesund, das ist wirklich von deinem Kopf. Und ja, siehst du, in Frankfurt hatten wir das gar nicht so weit, aber Panikattacken als Auslöser für Angststörungen, das haben wir gemeinsam. In einer Reha war ich auch noch nie in meinem Leben, aber es ist ein guter Tipp, werde ich vielleicht auch mal tun. Und ja, ansonsten, wie geht die Geschichte weiter?
Also die Reha hat mir sehr gut getan. Ich war in Chemnitz, das war auch wunderschön gelegen, obwohl ich erst so dachte, mit einem tiefsten Sachsen hast du jetzt nicht so die Lust drauf, ist eigentlich auch nicht so hübsch alles da. Aber die Klinik lag ein bisschen außerhalb und hatte einen sehr schönen, gesunden Wald rundherum, also schöner Mischwald, war sehr schön. Ich war jeden Tag draußen, habe dort wieder mein Hobby Geocaching so ein bisschen aufgenommen, bin da teilweise, den einen Tag ist es ein bisschen eskaliert, da war ich 20.000 Schritte, das waren glaube ich 12 Kilometer oder fast an die 20 da. Ich bin einfach losgelaufen ohne Ziel und habe dann so quasi alles so erkundet und habe mir dann auch, weil es dort einen Aussichtsturm gab, eine eigene Mentalaufgabe bestellt. Ich habe Höhenangst, so ist jetzt aber keine Sache, die mich wirklich einschränkt. Aber da gab es halt einen relativ hohen Turm, ich glaube 25, 30 Meter waren das, der aber so aus diesen durchsichtigen Treppen gebaut war. Und ich habe es in den ersten paar Wochen nicht da hoch geschafft und hatte mir als Ziel genommen, so, dass ich den alleine besteige, weil da oben war unter anderem auch ein Geocache und einfach mal mein Hirn zu überlisten, weil war halt, was bei mir auch drin ist, diese Katastrophisierung. Der bricht zusammen. Ich habe das Ding noch nicht mal angefasst, sondern ich eine Stufe drauf gesetzt, der bricht zusammen. Guckst du auf Jahresschild, da steht schon 50 Jahre da, ist noch nie was passiert. Was halt so denn der Kopf mit einem macht und ich habe es dann geschafft, dort hochzugehen aus eigener Kraft. War zwar extrem anstrengend, gerade mit sich selber arbeiten, mit dem Kopf arbeiten, ist extrem auch körperlich zehrend. Wenn man eine Therapiestunde hat und es mal ein bisschen tiefer geht, das merkt man für den Rest des Tages. Also das ist keine einfache Sache. Und nach der Reha kommst du dann halt raus und hast dann quasi verlässt deine Blase, weil die geht es eigentlich sehr gut in dieser Zeit, weil jeder weiß, okay, der hat irgendwas, wird dementsprechend Rücksicht genommen. Dann gibt es ein Nachsorgeprogramm, was du vor Ort machen kannst. Oder es gibt halt diverse Psychologen, die es anbieten. Das wird angepasst, je nachdem, was du brauchst. Bist da nochmal für, glaube ich, ein Jahr betreut, waren, glaube ich, 25 Termine plus zwei Einzeltermine, könnt ihr hinkommen. Ja, und dann ging es darauf halt, mir das erste Mal eine Psychologin zu suchen, was auch mit der Regression so im eigenen Leben, so kommst du den Arsch nicht an die Wand, was man so hat, diese Durchhängerphasen, hat dann auch nur mit externer Hilfe funktioniert, dass mir jemand einen Tipp gegeben hat, dass da Plätze aufgebaut werden und Leute eingestellt werden. Und da hat es dann relativ schnell geklappt, worüber ich sehr glücklich bin, weil man hört ja viel auch von Leuten, die Monate, Jahre lang suchen. Mhm. Und ich habe, nachdem ich mich wirklich mal gekümmert habe, ich habe auch lange genug gewartet, bis ich mich gekümmert habe, was schlimm war, hatte auch zwei, drei Ausfallerscheinungen in der Zeit gehabt, wo ich dann sage, okay, du bist nicht fit in dem Maße, in dem du das möchtest, wo du auch ein glückliches Leben mitführst. Mhm. Und in der Zeit der Meldung bis zum wirklichen ersten Treffen war das dann, glaube ich, bei mir nur noch anderthalb Monate. Also ich hatte wirklich Glück mit dem Tipp und bin auch sehr zufrieden, dass ich da was habe, und das tut mir auch sehr gut.
Okay, okay, super. Also krasse Geschichte. Find's auch echt heftig, was du da in dieser Reha gemacht hast und auch mit dem Turm, weil das muss man von sich aus erstmal mit so einer Angst machen. Also wenn ich das jetzt bei mir vorstelle, mich würden meine Symptome davon derzeit noch stark abhalten. Also ich wäre da keine, da ich wäre nur so weit mich von diesem Ort entfernt, in Anführungszeichen, dass ich da jederzeit in 10 Minuten wieder bin. Ne? Also so bin ich ja noch drauf ein bisschen. Finde ich aber wirklich, wirklich cool. Und dann...
Das war halt ein Ziel. Das war halt so für mich. Ja. Das ist halt nichts, was mich großartig einschränkt. Es war halt so, ich teste mich, wie weit ich mein Hirn überlisten kann, wie weit ich mit diesen extremen Situationen umgehen kann. In der Hoffnung war so bei mir im Hinterkopf, wie kann ich das auf spätere andere mich wirklich einschränkende Situationen anwenden. Ja. Das war so der Punkt. Also es wäre auch nicht schlimm gewesen, hätte ich es nicht gemacht, aber ich habe mir so ein bisschen quasi mit einer Sache, die mich nicht so einschränkt, mir was quasi so ausgetestet an mir selber.
Ja, ja. Also das ist ja das, was jeder Experte empfiehlt, ne? Und du hast das schon direkt getan. Heftig. Bei mir, du sagtest gerade auch, du hast einen Tipp benötigt, um dann wirklich einen Therapieplatz oder eine Psychologin zu bekommen. Bei mir ähnlich. Und das ist auch ein Thema, was man hier mal wirklich ansprechen muss, ne? Es gibt viel zu wenig Plätze. Das ist wirklich schlimm. Ich weiß nicht, was man da politisch, angeblich ist es ja schon besser geworden. Bei mir ist es so, ich habe vor 6 Jahren schon mal den ersten Anlauf versucht und bin über einen Hausarzt in eine Praxis gekommen. Und dort war es so, dass ich auch eine Psychologin bekommen habe. Aber das hat nicht geklappt, gar nicht. Also wir haben nicht funktioniert.
Ja, das ist dann der nächste Punkt. Es muss halt passen. Du musst dich halt dementsprechend auch wohlfühlen bei der Person, um dich auch öffnen zu können. Und bei den wenigen Plätzen ist dann auch noch schwierig, dann wirklich. Also ich hatte den ersten Eindruck, den ich bei meiner jetzigen hatte, war auch erstmal so, mal gucken. Aber ich bin halt trotz der Zweifel den Weg weitergegangen und bin jetzt total zufrieden, muss ich sagen.
Und mir ging es, das war dann halt auch bei mir in einer anderen Zeit, dann hatte ich einen Jobwechsel auch und mir ging es besser. Also dann habe ich das auch so ein bisschen verloren. Und lustigerweise auch, wie du sagtest, dann kam Corona bei mir auch ziemlich heftig. Und ich bin auch wieder parallele auch über ein Firmenangebot erstmal eine kleine Beratung gegangen und habe dort auch einen Tipp erhalten und habe mich dann an ein Ausbildungsinstitut für Psychotherapeuten gewandt, weil die quasi mit Leuten, die kurz vorm Abschluss stehen, ihre therapeutische Ausbildung zu beenden. Also die haben schon Psychologie studiert, aber noch keine therapeutische Ausbildung. Die machen sie dort und nehmen dann gegen Ende auch Patienten an und behandeln die, aber unter einer Supervision. Also es gibt einen Institutsleiter und er auch wirklich und auch einen, ich glaube, die haben auch einen, da war ich noch gar nicht, also eine Psychiater auch und sowas. Also ist alles da in dem Institut dabei. Und dort kommt man schneller an einen Platz und ja, da habe ich mich dann hingewandt und das war auch so. Und dort bin ich auch jetzt sehr, 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 sehr zufrieden. Also, ne, ein Thema wirklich Platzsuche und Psychologen bekommen, gerade jetzt nach Corona, sehr, 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 sehr schwierig. Und da wollen wir auf jeden Fall auch mal ein bisschen drauf aufmerksam machen. Aber okay, darf ich denn fragen, bei dir jetzt deine Psychologin, die Arbeit, die sie mit dir macht, wie ist das benannt? Also macht sie tiefenpsychologische Arbeit mit dir, macht sie mit dir verhaltenstherapeutische Ansätze oder eine Mischung oder was, wie würdest du das beschreiben?
Also, ich will noch mal kurz, wenn nicht, dass ihr auch überrascht seid, falls ihr euch doch mal für eine Reha entscheidet. In meiner Reha-Anstalt waren genauso wie bei dir relativ junge Leute. Das halt auch so dieses Ausgelernte. Und damit kann auch nicht jeder. Ich hatte auch schon Gespräche mit Leuten gehabt, die, was will mir so eine 20 oder wenn sie
Ja,
vielleicht frisch
ja.
schon studiert sind. Man muss sich darauf auch auf den Punkt einlassen und ja, die Älteren haben meistens mehr erfahren, die Jungen arbeiten dann noch ein bisschen nach Lehrbuch, aber selbst die haben gute Ansätze und mein Therapeut war auch sehr jung, waren auch viele junge Therapeutinnen da. Ich muss sagen, ich hatte damit kein großes Problem, aber es gibt Leute, die haben wirklich Probleme damit, dass die dementsprechend so dieser Altersunterschied da sind. Aber also ja, man soll sich wohlfühlen, aber es ist so ein Gratwanderung zwischen Wohlfühlen und Komfortzone verlassen, da, weil man das Angebot halt da auch annehmen sollte. Ich mache aktuell eine Verhaltenstherapie. Wir sind noch relativ in den Zügen, in den Anfängen. Und sie lässt mir aber auch den Freiraum, quasi, wenn ich ein dringendes Problem habe, das halt über die Stunde zu behandeln. Wenn ich halt aus irgendeine aktuelle Situation hatte, die mir da aufstößt, wo ich auch halt Sachen für die Zukunft ableiten könnte, dann nehmen wir halt das in der Stunde dran. Also sie ist da sehr flexibel. Was der Nachsorge, die Nachsorge ist eher so strukturiert gewesen, dass man halt diese verschiedenen Punkte abgearbeitet hat. Aber sie ist halt individuell für mich eingestellt und nimmt dann halt, wenn ich halt nichts habe, gehen wir halt ganz normal in der Verhaltenstherapie weiter. Aber wenn ich was habe, wo ich was anknüpfen kann, ist sie dementsprechend auch offen, dass ich dann halt meinen Ballast abladen kann und wir gucken, was wir draus machen. Und wir hatten uns da so abgesprochen, dass wir da so 5 Minuten immer, dass ich am Anfang Zeit habe, dass ich sagen kann, okay, die Themen habe ich. Wir gucken, was ist jetzt wichtig davon oder wollte ich es einfach nur mal gesagt haben, weil meistens fällt dann der Mist erst nach der Therapie ein, wenn so ein Thema besprochen hat und auf dem Nachhauseweg ist und dann so, ah, das hättest du noch sagen können und wie ist denn das damit? Aufschreiben und was halt, was ich für mich gelernt habe, wichtig ist, auch so ein, ich bin da nicht das größte Vorbild, weil ich da auch, wenn es einem gut geht, das halt nicht so führe, aber ein Stimmungstagebuch.
Okay, okay.
Hat mir sehr geholfen, dann wirklich so auch diese Gefühle für länger zu fassen und wenn du irgendwo in Therapie gehst, dass diese Situation nochmal hochzuholen und mit der Situation arbeiten zu können, wenn es dir gut geht. Das ist der Punkt, den du dir auch aufschreiben musst. Das ist halt so das, was
Ja.
meistens so verloren geht. So diese schönen Sachen. Ich war zum Beispiel auf dem Rückweg, habe eine Kastanie gefunden, habe mich tierisch gefreut, dass ich was Rundes, Glattes in der Tasche hatte, mit dem ich da rumspielen konnte, weil ich da durch so einen kleinen Wald laufe. Das war halt so dieser schöne Moment des Tages. Und nochmal zur Therapeutensuche. Euch hilft da keiner großartig. Ich habe da meine Krankenkasse angeschrieben. Ich habe da, also teilweise hast du leider das Gefühl, ohne Vitamin B läuft da nicht viel, aber versucht es, schreibt die Leute an. Ich war selbst bei meiner Hausärztin, also wo dir der Arzt geholfen hat oder die Ärztin, habe ich ein komplett anderes Bild gehabt, schon beim Beantragen meiner Reha, weil sie mich angeguckt hat und hat gesagt, du bist doch ein großer, stattlicher Mann, du hast da keine Probleme. Und das hat mich anders getroffen, deswegen, da muss man auch echt standhaft sein und da weiter durchziehen, weil es wird dir keiner vor die Füße legen. Und wenn du nicht irgendwie Glück hast, dass du da was bekommst, einfach dranbleiben, einfach nerven. Ich hatte auch während der Reha Kontakt mit meiner Krankenkasse, was man danach machen könnte, dass es mir besser geht. Wie können wir das weiter fortführen, dass ich arbeitsfähig bin und ja, ist jetzt auch nichts Großartiges weiter rausgekommen. Ich habe mich dann halt selber gekümmert und hat zum Glück geklappt, aber deswegen lasst euch da nicht unterkriegen. Guckt selber weiter und fragt dann Leute an. Und auch wenn
Es
ihr
geht auch
akut.
ohne Hausarzt, ne? Es geht mittlerweile ja auch ohne Hausarzt. Es gibt auch, das kann ich voll verstehen, dass Leute auch vielleicht keine Lust haben, mit ihrem Hausarzt darüber zu reden. Und mittlerweile kann man den ja auch umgehen. Ich glaube, früher musste man sogar zum Hausarzt, mittlerweile muss man das nicht mehr. Man kann sich direkt an Praxen wenden, an alles Mögliche wenden. Krankenkasse ist ein Weg, du hast es gesagt. Es gibt, glaube ich, mittlerweile auch kassenärztliche Vereinigungen, die dann sogar innerhalb einer gewissen Frist zumindest einen Ersttermin sogar garantieren. Aber da muss man wirklich hinterher sein, wirklich für kämpfen. Ja, aber das lohnt sich.
Ja, und was ich auch nochmal dazu sagen möchte, wenn du kannst ja eventuell verlinken, selbst diese telefonische Seelsorge, ich weiß, es ist alles immer ein Schritt und über Telefon und ist das immer wesentlich ungeiler als wie im 1 zu 1. Also für mich zumindest, ich mag das die direkte Konfrontation da lieber. Ruft die Nummern an, auch wenn da daneben steht evangelisch oder katholisch. Ich bin jetzt auch kein, also bin ich kirchlich und bin auch kein großer Freund von dieser Institution. Aber ich habe halt eine Hardcore-Situation gehabt, in der ich alleine war, mit einem suchtkranken Familienmitglied und da hat halt nur die Sucht rausgesprochen. Also es war keine schlimme Sucht, also ja, schlimme Sucht, es war halt Alkohol. Und ich wusste nicht, wie ich damit umzugehen habe und ich habe nichts weiter gewusst und habe dann halt dieses Angebot angenommen, was mir für den Tag geholfen hat, dass es mir abends dann gut ging und ich dann halt auch beruhigt schlafen konnte. Auch wenn es halt bei mir im Kopf rumort hat.
Ja, definitiv. Alle Angebote, die es gibt, sind sehr gut. Deswegen sammeln wir hier auch Spenden und möchten genau solche Anbieter auch unterstützen. Zum einen, die aufklären über diese Themen, zum anderen aber auch konkrete Hilfe bieten. Zum Beispiel die Hälfte von unserer Gesammelspende geht ja auch an den Deutschen Angsthilfeverein, Deutsche Angsthilfe e.V., die solche Sachen auch anbieten. Ja, aber heftig. Also erstmal schon mal danke, Toffi, für diese ganze Story, ne? Also wir wollten ja jetzt auch nicht zu sehr reingehen. Du bist auch noch mittendrin. Wir haben einige Parallelen, wir haben auch ein paar Unterschiede. Also bei mir zum Beispiel, ne, wenn ich jetzt denke an Reha, bei mir ist das Thema Reisen ein sehr einschränkendes. Also bei Reisen ist es bei mir sehr akut. Für eine Reha muss ich reisen, ne? Also das ist dann diese Hürde, muss man dann nehmen, ja. Wenn du jetzt, viele von uns hören ja auch zu und sind nicht betroffen, aber kennen vielleicht jemanden, der betroffen ist. Also vielleicht ein Freund oder vielleicht jemand aus der Familie oder so. Und da würde ich dich auch mal fragen, was würdest du diesen Leuten empfehlen? Also im Umgang mit Menschen, die wie wir ja, da betroffen sind.
Wovon ich ein großer Freund bin, ist dieses, wenn man fragt, wie geht's dir? Ist ja in Deutschland so eine Höflichkeitsfloskel, so einfach nochmal nachschieben, wenn man wirklich gut mit dieser Person kann und das auch so ein bisschen abkann, dass man halt mal Ballast aufgeladen bekommt. Wie geht's dir wirklich? Einfach wirklich mal zuhören, womit strugglest du aktuell? Es müssen keine großen Probleme sein im Leben. Manchmal fehlt so ein bisschen das offene Ohr, man hat sich voneinander entfernt und wenn einem die Leute so ein bisschen wichtig sind, einfach wirklich mal einfach mal nachfragen, einfach mal zuhören und sich dem öffnen, die Person ein bisschen näher verstehen, weil was diese ganze Körperchemie so mit dem Kopf so alles macht, das ist Wahnsinn, in was für Sphären sich da manchmal katapultiert und emotional komplett durch ist. Das irgendwie zu fassen und alleine damit klarzukommen, ist echt schwierig. Und an die Betroffenen, ich habe es beim letzten Besuch mit meiner Familie gemacht, nehmt die ein bisschen mit auf die Reise. Es interessiert die Leute, die euch wichtig sind. Es interessiert sie 100 pro. Sagt was, also ihr müsst euch nicht komplett blank öffnen, aber sagt, was ihr teilen wollt. Öffnet euch dem und versucht da gemeinsam und ich bitte denen, die davon nicht betroffen sind, mit irgendwelchen Tipps wie geh doch mal raus oder sowas.
Oh ja.
Rausgehen,
Oh ja.
rausgehen hilft, aber wenn man nicht selber damit konfrontiert ist mit der ganzen Sache, Manches ist einfacher gesagt, als es zu machen ist. Ich habe tagtäglich, wo ich mich über die kleinsten Sachen freue, teilweise bleibt Scheiß liegen, der jetzt schon seit Monaten gemacht werden müsste. Und ich freue mich über einen kleinen Teil, der eigentlich etwas unwichtiger war, aber dass ich ihn geschafft habe. Eine gewisse Struktur zu bieten oder sich selbst zu schaffen, das ist ganz, ganz schwieriger Punkt. Und sowas lernt man halt auch in der Reha. Man lernt auch über diese Krankheitsbilder sehr viel. Was halt bei mir nicht nur die Angststörungen dann waren und auch halt eine Depression mit abgerutscht ist. Aber ja, seid einfach mal so ein offenes Ohr, wenn euch die Leute am Herz liegen, wie geht es dir wirklich? Einfach mal so dieses Abfragen. Und dann können richtig tiefgründige Gespräche entstehen. Ihr könnt nicht immer helfen, ihr könnt den Leuten nicht die Depression nehmen. Das geht nicht so einfach. Dafür gibt es Leute, die sind schon jahrelang in Therapie, um damit umzugehen. Und es wird, bin ich der Meinung, auch ein Leben lang irgendwie begleiten. Es geht nicht darum, sich zu lösen von der ganzen Sache, sondern damit lernen umzugehen.
Ja.
Dieses, es wird immer Fehlschläge kommen, auf die Betroffene da ein bisschen stärker reagieren. Und es geht halt darum, damit umzugehen, das Beste aus dieser Situation zu machen und nicht wieder in irgendwelche Löcher zurückzufallen.
Genau. Also Verständnis zeigen, ganz wichtig, ne? Verständnis hilft mehr als jeder Ratschlag, ne? Das ist, also hier Fenster lüften hilft nicht, ne? Mal rausgehen, spazieren gehen und so, das ist vielleicht nett gemeint, sind im Zweifel aber vielleicht sogar Dinge, vor denen genau dieser Betroffene Angst hat und sich denkt, ja, nicht mal das kann, ne? Und dann noch schlechter mit sich umgeht. Also ganz sehr individuell natürlich alles, aber was du gesagt hast, ne? Verständnis zeigen, ein Gespräch anbieten. Das ist sehr gut. Ich würde jetzt auch nicht jedem, der mich fragt, wie geht's dir wirklich, also wenn das jetzt einfach nur irgendein Kollege ist, dann würde ich dem jetzt auch nicht meine ganze Geschichte erzählen. Muss man ja auch nicht, aber wenn man ein gewisses Verhältnis hat, kann man das tun. Und wie schwer das zum Teil auch für Betroffene ist, weiß ich selbst. Ich habe selbst engsten Familienangehörigen über Jahre das verschwiegen. Über Jahre. Also gar nicht so leicht. Und vielleicht, das ist was von mir so, wenn es jetzt gerade mal nicht so gut geht, dann vielleicht einfach mal helfen, fahren, Fahrdienst machen. Ne? Ne, du möchtest irgendwo hin, aber du kannst nicht. Bietet doch mal an, die Leute zu fahren. Oder wenn man gerade nicht einkaufen gehen kann oder so, dann geht für die Leute mal kurz einkaufen. Ja, also,
Witzigerweise habe ich das vor kurzem erst gemacht.
ja,
Eine
das
Nachbarin
ist
von
halt
mir hat
so.
auch gestruggelt, hatte mich dann am Fenster gesehen, wie ich los bin, hatte mir dann auf mein Handy geschrieben: Du, ich habe gerade momentan übelste Probleme, ich komme gerade nicht raus. Kannst du mal bitte das und das? Und ich so: Ja, kann ich holen, brauchst du noch irgendwas? Und dann habe ich halt gesagt, als ich mein Zeug hier dann bei mir abgeladen hatte, bin ich dann halt runter und habe das Zeug abgegeben. Dann hast du halt noch eine Dreiviertelstunde hingesetzt und einfach mal gequatscht. Also auch mit den Nachbarn so. Ich meine, ich muss jetzt nicht mit jedem best Freund werden, aber so einfach dieses menschliche Miteinander, so ein bisschen aufeinander achten. Nicht immer Arschloch sein, so ein bisschen aufeinander achten, miteinander reden. Und daraus kann dann Sachen entstehen. Ich bin mit der Nachbarin jetzt, oh, wir kennen uns gut und machen halt so Urlaubsvertretung. Aber ich weiß halt durch Gespräche, dass sie halt auch ein bisschen mental nicht auf der Höhe ist. Sie hat ähnliche Probleme wie du, also kommt auch nicht raus, fährt keine Bahn und sowas alles. Und steckt dann quasi so ein bisschen fest. Und dadurch, dass sie jetzt aktuell gezwungenermaßen für ein paar Wochen arbeitslos ist, fiel auch der Arbeitsstress weg, der sie so ein bisschen angetrieben hat. Da war ich halt für sie
Ja.
einkaufen, dann haben wir halt gequatscht. Und das war jetzt für mich auch kein Hindernis. Und gerade, ich rede als Selbstbetroffener, kann man da vielleicht noch ein bisschen mehr drauf eingehen, aber trotzdem fand sie es schön, einfach mal draußen zu sitzen, und da quasi sich mal mit jemandem auszutauschen.
Ja, gerade wenn man so eingeschränkt ist, und sich dieses Vermeidungsverhalten, das man dann halt leider an den Tag legt und das sich auch bei der Angststörung wie ich, sie hat ja immer mehr greift, ja, immer mehr Situationen. Also das Hirn generalisiert die Angst auf immer mehr Situationen und man schränkt sich immer mehr ein und kommt dann im schlimmsten Fall gar nicht mehr aus dem Haus raus. Ne? Und das, was du gemacht hast, ist, glaube ich, war für sie, glaube ich, wirklich ein Weihnachten und Ostern zusammen, weil man da natürlich dann auch nochmal merkt, okay, man ist nicht alleine. Man ist nicht alleine Es gibt viele, die davon betroffen sind. 5%, glaube ich, bei meiner Diagnose sind davon betroffen. 5%. Ja, das sind, also bei uns im Fanclub, rein statistisch, müssten das schon 8, 9 Leute sein. Und wir sind kein großer Fanclub. Ja? Das ist, also es ist mehr, wie man denkt, und man ist nicht alleine. Toffi, Arbeit ist ein Stichwort. Du musst noch arbeiten. Wir sind hier mittags am Aufnehmen. Du hast Spätschicht. Vielen, vielen, vielen Dank für alles. Ich glaube, wir könnten jetzt auch noch 2 Stunden weiter quatschen. Ne?
Ich glaube ja.
Aber wir wollen es mal knackig halten. Danke, dass du uns unterstützt, unsere Aktion unterstützt und dich hier einen Beitrag geleistet hast, Mut gezeigt hast, offen zu sein, Verständnis zu zeigen, ein paar Tipps zu geben. Richtig, richtig cool. Dann wünsche ich dir auch natürlich noch eine geile Football-Season weiterhin und viel Erfolg in der Arbeit mit deiner Therapie oder Therapeutin. Weil, wie du sagtest, ne, ist auch anstrengend und gar nicht so leicht immer. Aber wir wissen, wofür wir es tun mittlerweile. Das ist die Hauptsache. Toffi, ich danke dir.
Carsten, danke für die Einladung.
Gerne, gerne. Ciao. So, Part 2 diese Woche. Man hört jetzt gar nicht deine Vögel, Thomas. Die sind leise heute.
Ja, wahrscheinlich haben die eben gerade im Vorgespräch, hast du sie vielleicht gehört, da hat hier der Lüfter gerattert vom Laptop, da haben die Musik gemacht. Aber jetzt, wenn nichts ist, weiß nicht, da kommt noch. Ich meine, ich kann ja Licht anmachen, dann hörst du nichts mehr.
Ja, das lassen wir wieder. Aber ihr hört, Thomas ist bei uns. Er war letzte Woche schon da, diese Woche direkt nochmal. Sportliche lassen wir weg. Willst du wahrscheinlich auch gar nicht so groß drüber reden. Du hast mir eben gesagt, du hast unser Spiel nicht mal wirklich gesehen, weil du in Frankfurt in einem Hotel warst und dann auch nur mit dem Handy und müde und dann hast du lieber gepennt. Und RTL hat es ja auch gar nicht gezeigt. Aber du hattest einen guten Tag in Frankfurt.
Auf jeden Fall. Ich hätte den Game Pass hätte ich auf dem Handy gucken können, aber es war so anstrengend. Ich dachte, ich nehme ja ein Hotel in der Nähe vom Stadion. War es ja auch 3,8 Kilometer, sodass ich hinter irgendwie 16 Schritte zusammen hatte und ich war einfach nur müde. Und du dann wirklich den ganzen Tag da auch in der kalten Zugluft sitzt, also den ganzen Nachmittag. Kennt man ja, wenn man auch so in der Nordsee oder Ostsee ist und dann kriegt man den Wind um die Ohren geblasen, dann wird man schon müde und dann war ich nicht so begeistert von der Moderation auf RTL. So dass ich gesagt habe, nee, ich schlafe da mal lieber.
Okay. Gut, wir haben letztes Jahr schon mal gesprochen und du hast uns letztes Jahr zu unserer Charity auch ein paar Sachen gespendet. Dafür nochmal vielen Dank. Ne? Also unser Stadion hier als 3D-Puzzle und sowas. Und du hast ungefragt einfach erwähnt nebenbei, dass du Depressionen hast, so ganz offen. Und da habe ich gedacht, dann ist ja sehr passend, dass ich dich hier nochmal kontaktiere. Leider konnten wir nicht alle gemeinsam aufnehmen, weil der Toffi Spätschicht hat. Mit dem habe ich ja eben schon gesprochen. Das haben die Zuhörer schon gehört. Da ging es ein bisschen mehr so um Ängste und Panikattacken und haben auch ein bisschen über Therapie gesprochen. Jetzt bei dir, gerade wenn es jetzt mehr um Depressionen geht, das sind ja genau die beiden Themen, die wir auch behandeln möchten, frage ich dich einfach mal ganz, wie kam diese Diagnose zu dir? Wie hast du das gemerkt und wann hast du diese Diagnose auch bekommen?
Das ist eine gute Frage. Also meine Frau selber Depression und die war, glaube ich, 2004 zum ersten Mal zur Reha und hat dann auch so an mir so Auffälligkeiten gemerkt, die irgendwie vergleichbar waren zu ihr und hat gesagt, geh doch mal zum Arzt. Ja, also dadurch, dass du ja nicht immer unbedingt selber so zum Psychiater gehen kannst, also du kannst natürlich schon hingehen, aber wenn jemand fragt, kommen sie freiwillig oder wurden sie geschickt, du dann sagst, ich wurde geschickt, dann kannst du gleich wieder nach Hause gehen. habe ich dann immer mal einen Termin gemacht und dann wurde das relativ schnell diagnostiziert. So mit Müdigkeit. Ich habe damals, weil du gesagt hast, Angst, ich habe auch Angst, Panikattacken gehabt. Ich hatte Angst vor dem Briefkasten, dass da irgendwelche Post drin ist, die mit Rechnung, die ich nicht bezahlen kann oder irgendeiner was wollte.
Okay.
Und dann so richtig Schiss gehabt, am Briefkasten vorbeizugehen. So richtiges Zittern und Schweißausbrüche und sowas.
Kenne ich. Also
Kennst du wahrscheinlich?
hattest du dann so existenzielle Ängste, die dann so mit dem Briefkasten verbunden waren, so, wie du gesagt hast, ne, bezahlen und so, so war eine schwierige Situation, oder?
Ich glaube, ich war damals auch arbeitslos.
Mhm.
Und das kam eins zum anderen. Und das war dann schon nicht so schön. Und dann habe ich dann immer den Weg geschafft zum Psychiater, also von mir aus. Und da wurde es relativ schnell festgestellt. Lass mich lügen, das war so 2006, 2005, 2006
Okay,
ist das
und
gewesen.
wie stellt der Psychiater das fest? Also
Auch der fragt dich über den Alltag, wie das so ist. Und klassisches Beispiel ist ja, dass du gar keinen Antrieb hast. Also wenn ich zum Beispiel auch, ist es heute immer noch so, ich habe eine PlayStation und ich habe mir Madden 24 gekauft. Das Spiel ist immer noch eingepackt auf die PlayStation, weil ich es nicht schaffe, den Schritt vom Sessel, der 1 Meter von der PlayStation entfernt ist, Entschuldigung, von der Spielekonsole entfernt ist, hinzumachen, das Ding anzumachen. Das ist halt diese Antriebslosigkeit, das ist auch gewesen mit Aggressivität. Nicht gegen mich selber, sondern eher mit Wutausbrüchen, mit Rumschreien, mit lauter werden. Und ja, so wurde das damals festgestellt. Ich habe es dann auch erzählt. Ich glaube, meine Frau ist damals auch einmal mitgekommen, weil sie sieht natürlich oder hat mehr Sachen gesehen, als die ich selber wahrnehme, weil für mich war das immer gar nicht so laut und so schlimm. In Klammern ist heute immer noch so. Und so, dass die dann auch was erzählt hat und so wurde es dann diagnostiziert.
aber nur per Gespräch, also der hat nichts gemessen oder ähnliches.
Ich glaube, anhand der Fragen, die gestellt worden sind, wurde das auch mit rausgefunden. Ich glaube, oh, frag mich nicht, das ist schon zu lange her. Das kann ich dir gar nicht hundertprozentig beantworten. Ich glaube aber nicht.
Weil es gibt ja auch, ich weiß nicht, ob das Psychiater machen oder andere Fachärzte dann, und ich weiß auch nicht, ob es das ganz genau gibt, die dann halt auch diese Anteile an Hormonen teilweise bestimmen.
Also
Also ob man zum Beispiel einen Serotoninmangel hat oder ähnliches.
Ach
Aber
so, wegen
das weiß ich aber
Tyrosin.
nicht.
Ich glaube, es wurde. Oh, wurden die Hirnströme. Die waren zu dritt damals. Das war in Hamburg noch. Die waren zu dritt in der Praxis und einer war da spezialisiert drauf. Ich glaube, der hat auch an mir rumgefummelt, hätte ich fast gesagt. Also, irgendwelche Messungen gemacht, doch jetzt, wo du sagst. Aber was
Ja.
jetzt im Einzelnen war, kann ich dir beim besten Willen nicht sagen. Aber da wurde es dann festgestellt. Wahrscheinlich sind es die Fragen gewesen mit den Antworten. Und dann auch, dass da. Ich glaube, Blut wird auch mal abgenommen.
Ja, weil man, also du wurdest wahrscheinlich, hast wahrscheinlich Medikamente bekommen.
Ja, du musst natürlich erstmal gucken, dass du die Medikamente auch verträgst. Und das dauert ja auch schon so lange, bis du da eingestellt bist. Ich glaube, die richtig passenden Tabletten habe ich, als ich jetzt in Bayern 10 Jahre gewohnt habe, lass mich lügen, 2018 oder so bekommen.
Okay.
Die passen jetzt ganz gut. Und musst natürlich auch aufpassen, viele von diesen Tabletten führen zu Gewichtszunahme. Ich habe über 40 Kilo Gewicht zugenommen dadurch, durch die Tabletteneinnahme. Klammern habe ich jetzt wieder runter. Durch
Stark.
eine ja, Reha, die ich gemacht habe und Sport und was ich jetzt alles noch so mache, muss man aufpassen, ja. Ich habe jetzt die 120 Milligramm einmal am Tag Duloxetin. Das ist, glaube ich, die höchste Dosis, die man nehmen kann. 120 Milligramm von dem Zeug. Und, ja, und dann nehme ich immer noch einen Blutdrucksenker. Aber früher habe ich Tabletten gehabt, das war wirklich der Hammer. Da habe ich auch die höchste Zahl gehabt. Die höchste Milligrammzahl. Und da stand ich, das weiß ich noch, es war mein Geburtstag. Da hab ich habe in Hamburg gewohnt. und wir wollten meine Schwägerin vom Hamburger Flughafen abholen. Und ich stand dann da so beim Parkhaus noch und bin einmal zusammengebrochen. Plom, lag ich da erstmal auf dem Boden, weil mir komplett schwarz vor Augen geworden ist.
Okay.
Oben, unten aufgeknallt, bin ich wieder aufgewacht. Und das habe ich ein paar Mal gehabt. Da habe ich festgestellt, ja, dass wohl die Tabletten nicht, doch nicht so gut sind. Die haben dann wirklich da mal den Körper kurz ausgeschaltet.
Okay,
Also,
also
da muss
klar, Psychopharmaka, ne? Viele Nebenwirkungen, sehr individuelle Wirkungen, ne? Da
ja.
wird auch viel, wird viel ausprobiert auch wahrscheinlich, ne? Und
Musst
dann,
du. Du musst ja die
ja.
richtigen für dich finden, ne? Die wirklich zu dir passen, wo du. Es geht ja meistens mit Kopfschmerzen los. Und wenn du da wirklich den Tag irgendwie einen Dröhnen im Kopf hast, dann macht das ja auch keinen Spaß. Es dauert immer so 3 Wochen, bis du da so einigermaßen eingestellt bist. Also 3 Wochen sollte man schon aushalten dann. Und dann merkst du, ob es geht oder ob es nicht geht.
Okay, also langwierige Geschichte, aber vielleicht
Ja.
kommen wir noch mal zurück, wo du hast gesagt, dass das auch ja deine Frau oder da ein paar bisschen am Verhalten von dir das so ein bisschen festgestellt hat und du das erstmal gar nicht so gemerkt hast. Wurde dir
Nee,
das dann
gemerkt schon, aber ich habe es
ja
nicht so schlimm empfunden.
nicht so schlimm empfunden, okay. Ja, du hattest ja gesagt, du hast ein bisschen auch Ängste, auch ein bisschen Panik gehabt und dann emotional, egal in welche Richtung, da gibt es ja, also kann ja alles sein, auch so ein bisschen Ausbrüche gehabt. Okay,
Nee,
sonst
ging
noch
es gut.
irgendwas, wie also Antriebslosigkeit, hast du gesagt?
Ja.
Starke,
Antriebslos.
hat die dich beeinträchtigt oder?
Das ist die Antriebslosigkeit.
Ja.
Wenn du den ganzen Tag zu Hause rumsitzt und nichts machen möchtest, ne? Du kennst das wahrscheinlich auch von deiner Beziehung aus. Ihr geht ja bestimmt auch mal gerne ins Kino oder einfach mal so raus oder essen oder sowas.
Normal schon, aber
Ja, du weißt aber, du weißt, was ich meine, ne? Und das gab es bei mir alle. Gab es mir alles nicht. Es war am Anfang auch nicht so schlimm, weil meine Frau ja selber betroffen ist. Aber als ich eine, hoch, bleiben wir halt hier sitzen und gucken weiter Fernsehen. Und ja, komplette Antriebslosigkeit. Und auch gar keine Lust, irgendwas zu machen, mich mit Leuten zu unterhalten. Also es ist jetzt nicht so gewesen, dass ich mir eben was antun möchte, wie einige der anderen das gemacht haben. Davon war und bin ich sehr weit entfernt. Und das war es dann nicht. Also ich sage, aber jetzt ist mal gut, jetzt ist. Schmeiße ich mich hinter eine Bahn oder irgendwas, das gab es bei mir nicht.
Ja, gut, das ist natürlich dann die höchste Form von Hoffnungslosigkeit oder Niedergeschlagenheit, die dann da
Traurigkeit
wirkt.
vor allen Dingen auch, ja.
Ja, bei mir ist es so, ich kenne das auch natürlich bei mir ist das ein Vermeidungsverhalten durch Angst, ne? Also das ist es bei mir jetzt nicht, dass ich nicht die Kraft hätte oder so oder den Antrieb, sondern einfach die Vermeidung von Angst, die dann ins Gleiche hinausführt, also auch bei mir. Ich habe ja eine andere Diagnose als du, aber bei mir wurde auch diagnostiziert, in Anführungszeichen, dass ich dadurch, dass ich es auch schon so lange habe und auch schon ja, nennen wir es mal salopp, so viel zu Hause rumsaß, auch eine leichte Depression entwickelt habe daraus, weil ich das schon so lange habe. Und aber die liegt noch begründet in der Angst, so wird ist jetzt festgestellt, in Anführungszeichen. Und nicht körperlich durch einen Psychiater oder sonst irgendwas. Angst lösen löst das andere mit, so nach dem Motto. So ist zumindest die aktuelle Strategie. Aber ich kenne das auch, dass man dann mal ein bisschen lethargisch wird, ja, und dann einfach da liegt und sich denkt,
Was soll das?
ja, was soll das? Also, und macht ja eh keinen Spaß, ne? Und hast ja nur Schiss, aber also bei mir dann, ne? Und bei dir kommt es gar nicht so weit. Du hast einfach so schon keinen Bock.
Ich hab nicht mehr Bock, mich darüber aufzuregen, dass, ja, nee, es kommt ja auch mehr dazu, ne? Ich habe ja, also ich kann nur jedem empfehlen, wenn man die Chance hat, eine Reha zu machen, die wirklich zu machen, da lernt man wirklich auch sehr viel bei.
Bist du heute schon der Zweite, der das erzählt? Ja.
Hat Toffi auch gesagt?
Ja, Toffi war auch in einer Reha. Ich
Okay.
nicht, ich kenne das gar nicht, aber er hat das
Ist
auch
klar,
sehr
also
empfohlen.
ich fand's geil. Am Anfang dachte ich, oh, pff, fährst du halt hin, hörst du den Kram an. Nee, es war eigentlich sehr interessant. Die war bei mir 2019. Erstmal triffst du Leute, denen geht's noch bescheuert, noch schlechter als dir. Und dann waren wir so eine richtig geile Truppe von so 10, 12 Mann. Und wir haben den ganzen Tag nur Blödsinn geredet. Also kompletten Blödsinn. Also richtigen Blödsinn. Und versaut ohne Ende. Also richtig mal, Frauen waren nicht da, waren ja zu Hause. Und du warst in der Reha und konntest die Sau rauslassen. Und das haben wir halt gemacht, ne? Und allein das war es schon wert. Alles drumherum, die ganzen Termine, die du hattest, um was zu lernen über die Krankheit. Zum Beispiel auch mit Depressionen ist es ja so, du hast ganz viele körperliche Probleme, aber die Ärzte finden nichts. Das ist auch ein Hinweis darauf, dass du Depressionen haben könntest. Und ja, oder wir haben da auch mal so ein bisschen ein über den Durst getrunken.
Das ist erlaubt.
Also, ich war bei einer Ernährungsberatung und die hat zu mir gesagt, ah, Sie müssen noch mal rausgehen und Alkohol trinken. Sag ich, ja, was darf ich doch hier gar nicht? Ja, mal so ein, zwei Bier, okay. Das ist mal ein, zwei, drei Liter Bier gewesen. Kam auch relativ lustig zusammen. Ich sage jetzt auch nicht, in welcher Einrichtung ich gewesen bin, weil wir haben hinterher auch in der Einrichtung getrunken und haben dann die Bedienung, die da gewesen ist, mit eingebunden in die, in den lustigen Abend.
Solche Schlawiner wart ihr, okay.
Ja, also die haben nichts ausgelassen da.
Ja, alles klar, okay.
Nee, aber es bringt wirklich was, ne? Weil du lernst wirklich andere Leute kennen, die denen zum Teil noch dreckiger geht als dir selber. Das ist dann auch schon mal ein kleiner Vorteil. Und wenn einer mal sagt, ich habe keinen Bock heute, dann hat man ihn auch in Ruhe gelassen. Ja, dann hat es
Okay.
geheißen, du, dem geht's heute nicht gut, lass dich mal Ruhe. Entschuldigung, Beispiel war doch jetzt am Wochenende, als es dir so dreckig ging, habt ihr auch sofort gesagt, du, pass auf dich auf, alles ist gut. Und das hat man dann zu respektieren, und das haben wir da auch respektiert. Da wurde nicht versucht, ach komm doch her und mach doch mit, oder nee, dem geht's dreckig und dann ist das halt so. Da muss man sich um sich selber kümmern.
Ja, ist
Und
wahrscheinlich ist ein bisschen anders bei mir und bei dir. Warum hast du das gerade gesagt? Das müssen wir noch erklären. Thomas hatte ein Ticket für mich für das Spiel. Ich habe es aber nicht geschafft. Ich hatte zu große Angst und musste absagen. Bei mir wäre aber, also jeder Therapeut hätte mir gesagt, mach das auf jeden Fall, geh dahin und nicht in Ruhe lassen oder so, weil bei mir ja nicht die Depression im Vordergrund steht, sondern die Angst und die kannst du nur überwinden, wenn du sie durch sie durch. Gehst. Da also ein bisschen ein anderer Ansatz, glaube ich, gefahren wird. Aber
ja,
es
da
war
muss der
für
Körper
mich,
für bereit sein.
er
Und
muss
das
dafür
war
bereit
deine
sein.
Anscheinung. Da war's ja wohl nicht.
Ja, da bin ich in meiner Therapie noch nicht so weit,
Ist alles gut. Ist
um
alles in
sowas wieder
Ordnung.
machen zu können. Aber nur zur Erklärung, du hast aber auch gerade gesagt, nur du hast körperliche Schmerzen häufig, das hat
Ja.
Toffi auch angesprochen, oder beziehungsweise
Ja.
ich mit ihm kurz besprochen, ne? Also psychosomatische meistens auch Äußerungen am Körper. Bei Toffi war es vor allem am Herzen. Bei mir ist es auch sehr häufig Magen-Darm. Was war es bei dir?
Jetzt im September war ich ja 4 Wochen krankgeschrieben wegen einer Herzmuskelentzündung. Das waren dann auch,
Okay.
also bevor ich mich krank schreiben lassen, habe ich natürlich auch den Druck in der Brustgegend gespürt, der da immer wieder gewesen ist.
Aber ist das so
Und
psychosomatisch oder war das nicht wirklich eine Entzündung?
beides. Es war wirklich die Entzündung. Aber die Ärzte haben so richtig hier nichts gefunden, ne? Also es war die Entzündung, es wurde diagnostiziert. Aber als ich hinter beim Kardiologen gewesen bin, hat er gesagt, nee, also vom Herzen her, also ist mir alles soweit in Ordnung. Und dann musste ich auch hier diese Leistungs-EKG machen und da habe ich auch wieder Schmerzen und Stiche in die Brustgegend bekommen. Sodass ich jetzt im Februar zum Sintigramm muss. Also das kennst du das? So ähnlich wie
Nee.
MRT, so eine Schichtgeschichte da. Und dann wird alles mal meinem Herzen mal so durchgereinigt, hätte ich fast gesagt. Um zu gucken, ob da noch was irgendwie hängen geblieben ist oder nicht. Also diesmal war es die Herzgegend.
Ja,
Und
also
ich merke das auch,
psychischer Stress, ja.
wenn so psychischer Stress ist, dann klar geht es auch auf den Kopf, hast du auch keinen Bock mehr, auch kommt diese Antriebslosigkeit wieder. Dann ist es diesmal auch herzlich. Ich merke dann auch, dass ja, es ist ein Druck und zum Druck in der Gegend, in der Brustgegend und auch so, waren immer so richtig Stiche, als ob da einer so reinsticht. Und das war diesmal sehr ausgeprägt, ja.
Okay. Ja, stimmt. Brustgegend ist eine typische Gegend, kenne ich auch. Weniger mit Stichen, aber mir schnürt dann mal auch die Luft weg, so als hätte man einen Gürtel um die Brust geschnallt, so den ganzen Tag und man kriegt ihn gar nicht richtig los, obwohl man ja tief atmen versucht oder so, aber man kriegt es nicht so ganz weg, ja, das kenne ich auch. Ja, also du bist da schon, also du hast diese Reha hast du gemacht oder mehrere sogar, ich weiß es nicht.
Ich habe zwei Rehas gemacht. Die eine war wirklich psychosomatisch. Und dem ist ja, wie gesagt, du lernst ja auch viel, ne? Du hast ja diverse Geschichten, wo du über die Kranken was erfährst. Du hast da Sachen, wo du über die Medikamente was erfährst, welche das gut sind oder nicht, das kann man so nicht sagen, weil die müssen ja für dich passend sein. Aber welche Nebenwirkungen die haben können, was für Medikamente es gibt, worauf die ansprechen. Dann haben wir irgendwelche Sportgeschichten, ja, wo wir so Fußball gespielt haben oder Völkerball oder wo wir uns andere Sachen, wo wir uns vertrauen mussten. Dann haben wir, ich hatte es immer Gruppenkuscheln genannt, also Kuscheltraining, Bäume, die Bäume umarmen. Das ist hier, wo du deine Sinne schärfen musst. Also ich habe in der Nähe, ich habe im Schwarzwald die Reha gehabt. Und dann sind wir halt raus und sollten uns die Bäume angucken. Denken sie auch, boah, jetzt gehe ich nur mal, guck mal, Bäume, was soll denn Quatsch hier? Und ja, gucken sie mal nach oben. Boah, siehst du halt Bäume, die da oben sind irgendwo, die hochgewachsen sind. Und dann wurde festgestellt, dass da zwei Bäume sind und der eine sich beim anderen anlehnt. Weil es ihm halt wahrscheinlich auch nicht so gut geht oder weil er schief steht oder irgendwas. Und das konnte man auch wunderbar auf sich dann münzen, dass du dich irgendwo anlehnst oder jetzt gerade in der Reha bist, um Hilfe zu nehmen, ne? Im übertragenen Sinne. Das war schon gut.
Ja, so
Das
ein
haben wir
bisschen
dann
Achtsamkeit.
Achtsamkeitstraining, genau so heißt das Zeug hier. Das war schon ganz groß und auch die Mitarbeiter, die gewesen sind, waren, ich fand es super da. Wirklich, du hast auch viel gelernt. Und die waren auch alle sehr hilfsbereit, um auch hinterher weiterzumachen nach der Reha, solche Geschichten. Und dann viele Vorträge haben wir gehört, haben wir auch viel Freizeit gehabt. Und das war schon gut. Und die zweite Reha, die war jetzt letztes Jahr, das war zur Gewichtsreduzierung.
Okay, mit einem anderen Ziel dann.
Wir waren ein Ziel, aber ich hab dann aber auch psychosomatische Hilfe in Anspruch genommen. Das heißt, ich habe da gar keinen Bock auf die Reha, so die ich habe. Das war am Bodensee und es war so tristes Wetter und ich habe irgendwie gar keinen Bock auf Leute einzulassen, dass ich meistens halt irgendwie im Bett geblieben bin und geschlafen habe. Und da habe ich dann auch dreimal die Hilfe in Anspruch genommen.
Okay, und machst du jetzt, also du nimmst deine Medikamente und du machst hin und wieder eine Reha, machst du auch noch eine begleitende Therapie oder irgendwas in die Richtung?
Du kriegst nach der Reha ja, oh, wie heißt denn das? Ich glaube, das war Psyrena. Heißt das, da gibt's, lass mich lügen, 25 oder 26 Termine. Irgendwo in deiner Nähe, wo du wohnst, wo du dann so eine so weiterführende Geschichte machen kannst, die dann, ich glaube, einmal in der Woche ist das gewesen. Ich hatte jetzt auch auf Anraten der Reha vom letzten Jahr habe ich eine Psychotherapie gemacht. Das war, großen Teil ist das Gruppentherapie gewesen. Hat den Vorteil,
Okay.
du kannst was sagen, du musst aber nichts sagen, wenn dir das irgendwie zu unlustig ist. Und ich habe es dann abgebrochen, weil ich mit einigen Maßnahmen der veranstaltenden psychosomatischen Dame nicht, wie heißen die, Psychotherapeutin nicht zufrieden gewesen bin.
Okay.
Und ich habe mit der Krankenkasse telefoniert, weil ich sie ja abgebrochen hatte und ich könnte die jetzt woanders weiter fortsetzen, aber dazu müsste ich mich dann ja auch erstmal wieder aufraffen, ne? Und telefonieren, weil dieses bescheuerte Hin- und Her-Telefonieren, das ist ja auch Wahnsinn. Du musst quasi hinterher betteln, dass du dann eine Reha machen darfst. Und wahrscheinlich auch noch alle 4 Wochen da anrufen, dass du wirklich Interesse an der Reha hast. Das finde ich schon ein bisschen nervig.
Ja,
Und dem.
das hatten wir vorhin auch schon mal, ne? Das ewige Hinterhertelefonieren von Therapieplätzen, dass es generell auch zu wenige gibt, ja, das ist auch
Ja.
klar. Und dass man, also so Toffi hatte da auch einen Vitamin B-Tipp, um da dran zu kommen. Bei mir war es auch ähnlich. Ich habe mich dann an ein Institut gewandt, wo Therapeuten erst ausgebildet werden und gegen Ende dann auch Patienten aufnehmen, die unter einer Art Supervision dann quasi ihre Ausbildung beenden mit einem richtigen Patienten. Und da geht es schneller, deutlich schneller als bei Praxen. Also man bekommt dort schneller einen Platz, aber auch dort, auch anrufen, alles mit Papier ausgefüllt. Dann wurde mir das so ein bisschen in Aussicht gestellt, dass das so innerhalb der nächsten 4 Wochen ich dann da nochmal was höre. Da habe ich 8 Wochen nichts gehört. Dann habe ich herausgefunden, dass das Papier, das Ausgefüllte, einfach vom Stapel her kurz mal falsch einsortiert hatten und dann habe ich deswegen nichts gehört. Und
Ja.
diese Geschichten, ne, da muss man sehr aktiv dranbleiben. Und ich glaube, das ist gerade für jemanden, der halt nicht so aktiv ist, weil er entweder etwas antriebslos ist aufgrund einer Depression oder weil er ängstlich ist aufgrund einer Angststörung oder ähnlichem, gerade für solche Leute sehr schwer, ne, da dann auch wirklich hinterher zu bleiben und dran zu bleiben. Aber man muss, es hilft ja sonst nichts, ne? Man muss dranbleiben. Das ist wichtig, glaube ich. Und ich hatte auch, das hatte ich auch vorhin schon mal ganz kurz erwähnt, auch schon mal vor einigen Jahren so einen Therapieversuch, wo ich auch eine bekommen hatte, mit der das gar nicht funktioniert hatte. Die wollte mich sofort in eine Klinik schicken. Weiß nicht, ob das jetzt schlecht gewesen wäre im Nachhinein, aber damals zu dem Zeitpunkt war das meine größte Angst, in so eine Klinik zu gehen. Und die hat das sehr uneinfühlsam, ja, du gehst jetzt in die Klinik oder wir machen hier nicht weiter. Ne? Also, also so ein bisschen, ne,
Ja.
das passt dann halt manchmal nicht. Ne? Da muss man auch aufhören. Dafür gibt es in diesen Therapiezeiträumen auch so. Ich weiß nicht genau, wie das jetzt der Fachbegriff dafür ist, aber ich glaube, so 8 Stunden, nach 8 Stunden hat sowohl der Patient als auch der Therapeut die Möglichkeit zu sagen, ja oder nein. Und da haben wir dann damals nein gesagt. Ja, und du hast mir vorhin schon eine Geschichte erzählt mit deiner Therapeutin, was die da mit Ausfallgeld und so weiter. Also da ist auch nicht immer geil, ne? Muss man auch sagen. Aber wichtig ist trotzdem, glaube ich, und das soll ja auch die Message hier sein, dass man sich immer Hilfe holen sollte und nicht nur zu Hause liegt.
Es ist ja auch keine Schwäche. Ich finde es eher eine Stärke zu sagen, mir geht es nicht gut, ich nehme Hilfe in Anspruch. Wenn du irgendwo ein gebrochenes Bein hast oder eine Erkältung hast, dann siehst du oder hörst du das. Wenn die Seele Trauer trägt, kriegst du das nicht mit. Ja? Und es gibt ja genügend Beispiele, die sie für sich einen anderen Weg gewählt haben. Denken wir mal an Robert Enke zum Beispiel.
Da
Sagt
geht
ihr
die
was?
Hälfte unserer Da geht die Hälfte unserer Spenden hin an die Robert-Enke-Stiftung.
Sehr gut, für die habe
Ähm,
ich auch schon
und,
mal gespendet, ja.
und die andere Hälfte geht an den Deutschen Angsthilfe e.V.
Ja, super.
Ja, also genau
Ja.
das, darauf wollen wir aufmerksam machen, ne, weil bring es ruhig zu Ende.
Ich weiß es nicht mehr, mach du weiter.
Weil ne, das ist, also wenn man das dann nur in sich reinfrisst, und ich kenne es auch, und ich habe auch. Man bekommt ja auch Gedanken mit, was ist mit einem los? Ich bin nicht normal, so eine Scheiße. Das kann ja auch immer in deinem Kopf rumspuken und dich fertig machen. Ja? Und wenn du dann irgendwann wirklich so mürbe bist, dass das der letzte Ausweg ist, dann ist es natürlich viel zu spät also es ist nie zu spät für Hilfe, aber es ist schon relativ spät, also sehr vorangeschritten. Da hätte man leider wahrscheinlich deutlich früher gute Hebel gehabt anzusetzen und das Ganze auch zu einem erfüllten Leben wieder führen zu können. Ja. Aber wie gesagt, wer hätte Robert Enke in seiner aktiven, erfolgreichen Sportlerkarriere mit einem guten Verdienst gesagt, das ist ein unglücklicher Mensch? Wenn er verletzt war, hat man es natürlich gesehen, aber man kann ihm nur bis zur Stirn gucken. Und man kann jedem nur bis zur Stirn gucken. Ne?
Und er war ja tiefer verletzt, wie wir dann ja mitbekommen haben. Es kommen ja aber auch
Deutlich.
solche lustigen Sprüche dann immer dazu. Stell dich so an, das ist früher auch schon so gewesen. Ich habe das auch. Guck dir einen witzigen Film an
Ja.
oder sonst irgendwas, ne? Und
Mhm.
das ist dann auch nicht wirklich hilfreich. Und
Nee.
deswegen mache ich das ja hier auch. Erstmal finde ich es gut, dass ihr das macht. Also Respekt und super. Macht das gerne weiter. Und Demo hab ich glaube ich, letzte Woche schon mal gesagt, wenn wir auch nur einen Hörer dazu bewegen können, Hilfe in Anspruch zu nehmen, ist das schon ein Gewinn dafür. Weil man muss ja auch
Auf jeden
selber
Fall.
dann, man muss ja selber irgendwie ja, für sich dann auch sagen, ich möchte jetzt Hilfe in Anspruch nehmen. Dass dieser Schritt einzugestehen, dass man es dann auch braucht, ne? Das ist ja auch schon großer. Und deswegen finde ich es gut, dass ihr es macht. Und deswegen bin ich auch gerne dazu gekommen, als du mich gefragt hast, ob ich es machen möchte. Das ist für mich selbstverständlich.
Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dieses Eingestehen und dann teilweise, weil das wirklich eine Überwindung auch für viele Leute ist, ne? Sich das einzugestehen und dann auch jede Woche neu mit jemand Fremden darüber zu sprechen und zum Teil auch ganz aktive Übungen zu machen, die auch anstrengend sein können, Ne, das kann ich auch berichten. Und das ist nicht nur Gruppenkuscheln, wie du es vorhin hattest, sondern das kann auch mal ein bisschen anstrengend werden. Aber von meiner Seite her kann ich sagen, die anstrengendsten Dinge sind dann auch die, die am meisten helfen. Logischerweise. Du hattest vorhin was gesagt, das hatte ich auch kurz mit Toffi, weil ich habe Toffi gefragt, okay, Betroffene ist klar, wichtigste ist Hilfe suchen, wichtig ist zu erfahren, dass man auch nicht alleine ist, das hast du in der Reha auch schön erfahren, glaube ich, das ist so ein bisschen.
Du, ich habe immer noch mit den Leuten, auch mit vielen Leuten Kontakt von damals, weil wir einfach eine geile Truppe gewesen sind.
Also ich hatte jetzt noch nie irgendwas mit einer Gruppe, noch gar nicht, stell ich mir aber gut vor, einfach um zu merken, man ist nicht alleine, es gibt auch andere, denen geht es genauso. Und ich hatte ihn auch gefragt, was man denn auch Leuten empfehlen kann, die jetzt nicht selbst betroffen sind, aber jemanden kennen, der betroffen ist, weil das statistisch ja gar nicht so unhäufig ist, dass man in der Familie, im Bekanntenkreis, im Freundeskreis vielleicht jemanden hat, der das hat, ob er das damit offen umgeht oder nicht. Und du hast eben diese tollen Ratschläge erwähnt. Meine Frau hat vorhin gesagt, Ratschläge sind auch Schläge.
Ja, das passt auf jeden Fall.
Das fand ich ein super Satz, weil wenn du nicht betroffen bist, kannst du fast keinen Ratschlag geben, finde ich. Verständnis ist wichtig, darauf kamen wir eben auch ein bisschen mehr. Ein Gespräch anbieten, vielleicht mal eine Hilfe anbieten, wenn derjenige einfach nicht kann, dass man ihn vielleicht mal fährt oder für ihn einkauft oder so, wenn es jetzt gerade schlimm ist. Ja. Hättest du da, weil du hast, glaube ich, noch ein bisschen mehr Erfahrung auch, was würdest du da noch sehen?
Also du darfst niemanden hindrängen, ne? Und sagen, ich glaube, du hast da was, geh mal zum Arzt. Was ich vorhin ja schon mal angedeutet habe, ist, die eine der ersten Fragen ist, also kommen sie freiwillig oder wurden sie geschickt? Wenn du sagst, ich wurde geschickt, bist du direkt wieder draußen. Das macht schon mal keinen Sinn, aber Verständnis.
Weil die Ärzte
auch
sagen, du musst
von dir aus. Macht ja auch Sinn. Du willst ja für dich gesund werden oder Hilfe in Anspruch nehmen. Du möchtest es ja nicht machen, weil ein anderer das will. Und dementsprechend macht das aus meiner Sicht schon Sinn, dass du von dir selber den Antrieb dann hast, das zu tun. Aber ansonsten, wenn jemand sagt, ich kann gerade nicht, dann ist das halt so. Dann kann man versuchen, kann man anbieten, ein offenes Ohr für jemanden zu haben, da zu sein, wenn er dann Hilfe braucht. Ab und zu mal vielleicht das Gespräch suchen, fragen, wie es ihm geht oder so. Aber mehr kannst du da, glaube ich, auch nicht machen. Also nicht penetrant irgendwie um ihn einen rumspringen, da würde ich auch wahnsinnig werden. Weil dann kann man wieder erleben, wie das ist, wenn man Depressionen hat, wenn man dann etwas lauter wird.
Okay.
Ja, ist so.
Ja, klar, es äußert sich, also man wird emotional, ne? Also
es geht innerhalb von einer halben Sekunde, geht das.
Das kann Schreien, Weinen, alles sein, ne? Also es ist sehr unterschiedlich wahrscheinlich.
Ja, bei mir sind das Wutausbrüche.
Ja, das ist ja auch eine Konfrontation. Der Anteil bei mir ist gar nicht da. Bei mir ist es dann eher Trauer. Ich glaube, das ist völlig egal. Das ist ein Pendel, das schlägt hin, wo es will.
Ja, jeder verarbeitet es anders oder jeder Körper ist anders da, ne?
Gut, dann kommen wir jetzt mal von dummen Ratschlägen wie mach mal Fenster auf, treib mal Sport und guck mal was Lustiges und denk an was Schönes.
Auch gefährt, ist auch was Böses dabei dann, ne?
Ja. bisschen lüften. Du hast aber schon nebenbei letztes Jahr sogar so ein paar Tipps rausgehauen. Du hast gesagt zum Beispiel, dass du puzzelst oder ähnliche Dinge.
Ja.
Da du jetzt auch schon mehr Erfahrung hattest, was würdest du sagen, hat dir jetzt wirklich mal so ohne die Tabletten jetzt wirklich geholfen? Weil ich glaube, du hast da schon so eine ganze Bandbreite an Dingen, die du tust.
Wir haben auf der Reha, ich finde es leider nicht mehr, weil ich bin ja auch umgezogen. Ich glaube, ich habe es irgendwie weggeworfen. Ich finde es echt nicht mehr. Wir haben, glaube ich, 244 Tipps bekommen, was man machen kann. Da waren echt lustige Sachen bei. Räucherstäbchen anmachen. Ja, das kriegt man auch hin, aber damit du halt für die Nase was hast, ne?
Oh Gott.
Waschmaschine beobachten, wenn du dieses Bullauge hast, wo das Ding mal dreht dann. Dann ist nur noch dabei gewesen. Dann war noch dabei am Toilettenstein lecken. Also, da hört es dann immer auf. Das fand ich, ja, aber ich. Wahrscheinlich der gerade frisch ausgepackt worden ist, nicht der schon in Benutzung gewesen ist. Es stand da wirklich drauf, das denke ich mir jetzt nicht aus. Du hast ja das Stadion von erwähnt, was ich gemacht habe. Und ich habe euch ja noch irgendwas geschickt, glaube dieses Logo. Ich hätte noch einen Helm, glaube ich, irgendwo von den Eagles.
Also solche Dinge wie Modellbau, Puzzeln und sowas, das ist gut.
Ja, das bringt mir was, weil ich bin dann in meiner eigenen Welt, kriege auch nicht so wirklich mit, was um mich herum passiert und habe dann Zeit für mich alleine. Dadurch, dass ich fast alles durchgepuzzelt habe oder auch die Preise gerade so hoch sind, mache ich jetzt normale Puzzle. Da habe ich neulich eins gehabt, das war fiese, das waren Schlümpfe. Du hast nur blau, schwarz, weiß und rot gesehen, nichts anderes mehr. Das hat dann schon ein paar Wochen gedauert. Aber es ist einfach gut, um mal was anderes zu machen. Was mache ich noch? Ich habe ja zwei Hunde. Ich gehe fast jeden Tag mit denen dreimal raus, also immer so um die 10.000 Schritte, dass ich auch in der frischen Luft bin. Ich fahre Fahrrad. Ich habe mir nach der Reha zum Abnehmen habe ich mein E-Bike gekauft und fahre damit dann immer durch die Gegend. Und dann auch mal meine Ruhe zu haben und einfach mal auch den Wind um die Ohren pusten zu lassen. Ich habe wieder angefangen, ich habe früher aktiv Baseball gespielt. Wollte jetzt wieder spielen, dann machen aber meine kaputten Füße gerade nicht mit und das Herz hat nicht mitgemacht. Also, dass du immer was machst, um dich auch auszupowern, ne? Um den Tag dann besser zu verarbeiten. Und ich schwimme, ich habe eine Jahreskarte für die Schwimmbäder in dem Ort, wo ich wohne. Und ja, das sind so die Sachen, die ich gerade mache. Wenn es kalt ist, fahre ich kein Fahrrad. Dann gehe ich halt schwimmen oder was auch immer. Also, gut, mit Hunden
Ja,
muss
auf
ich
jeden
immer
Fall.
rausgehen. Das war jetzt das, was für mich gut gewesen ist.
Ja, ich glaube auch gerade ne, dreimal am Tag mit den Hunden rausgehen, das gibt einem auch eine gewisse Struktur. Und der Aspekt Auspowern auch, Stressabbau durch die Bewegung, durch den Sport und das körperliche und seelische Wohlbefinden haben ja dann doch irgendwo einen Zusammenhang, ne? Also von daher ist so ein Ratschlag, mach mal mehr Sport, nicht ganz unhilfreich bei der Geschichte, aber er heilt dich nicht von Depressionen oder von Angststörungen. Das so, halt leider nicht. Es kann aber unterstützend sein. Die Erfahrung habe ich jetzt auch schon gemacht. Definitiv. Okay, Thomas, das war klasse. Ich danke dir vielmals, dass
Sehr gerne.
du uns hier nochmal so einen offenen Einblick gegeben hast und wie das bei dir so lief und dass wir auch nochmal Leute, also zum einen hier den Beitrag dazu leisten, dass man darüber offen sprechen kann, ja, Leute, die eine Krankheit oder eine Störung oder wie auch immer man das nennen mag,
Ich glaube, das ist eine
haben,
Krankheit.
ja, aber trotzdem sind es keine, das musste ich ein bisschen lernen auch, weil ich habe wirklich eine Zeit lang gedacht, dass meine Ängste, meine Panikattacken, oder sagen wir so, jede Panikattacke bringt mich. Macht mich mehr verrückt, in Anführungszeichen. Das habe ich früher gedacht, wirklich, ne? Also, dass das dann so sich hoch spielt, dass das in der Klapse landet, endet. Ja? Das war so mein. Ich weiß nicht, warum ich das gedacht habe. Aber
So ist es früher so gewesen, ne? Also diese Denke.
ich habe das, aber dann, der Zahn wurde mir dann in der Therapie sehr gut, sehr schnell gezogen. Da gibt es halt wissenschaftlich gar keinen Zusammenhang. Ne? Also du hast zwar das, aber du bist nicht psychotisch. Ja? Das gibt es ja auch, leider. Ne? Das ist ja dann nochmal was anderes. Es gibt ja Menschen, die in Anführungszeichen wirklich verrückt sind. Aber es ist noch nie jemand von Panikattacken alleine psychotisch geworden. Ohne dass da müsste noch so viel anderes mitspielen, dass es da gar keinen Zusammenhang eigentlich gibt. Ne? Und das will ich damit sagen. Ne? Leute, die das haben, traut euch, also man sollte offener darüber reden. Dazu wollen wir hier auch einen Beitrag leisten. Wir sind nicht verrückt. Wir haben keinen
Du bist ja schon
Vormund.
verrückt. Ich meine, du bist Philadelphia Eagles, ich bin Dallas Cowboys, das ist schon ein bisschen Gaga.
Das ist schon ein bisschen verrückt, ne? Also wer uns auch da letzte Woche beim Treffen beobachtet hat von außen, der käme auch auf die Idee, dass wir ein bisschen verrückt sind. Aber ich rede jetzt in dem Sinne von,
Ja,
ne,
schon
also
klar.
wirklich, dass man jetzt, wir brauchen keinen Vormund, wir können selbstständige Entscheidungen treffen und man kann sich mit uns auch ganz normal unterhalten und wir können auch einen Beitrag zur Gesellschaft leisten und wir zahlen auch Steuern und arbeiten. Also von daher ist es doch gar nicht so schlimm. Und ich musste selbst auch meine Scham in Anführungszeichen darüber auch ablegen. Auch ein Prozess, habe da auch lange Zeit gar nicht offen drüber geredet, habe auch lange überlegt, ob ich diesen Podcast so mache. Mich dann aber dazu entschieden, das auf jeden Fall so zu machen. Und du hast mir auch dabei geholfen, Thomas. Du hast mich auch ermutigt. Ja.
Echt? Cool.
Ja, definitiv. Letzte Woche in unserem Off-Gespräch hast du mich, als ich dich gefragt habe, ob du bereit bist, hast du mich ja auch sofort ermutigt. Und Toffi auch. Weil ich habe ja gedacht, oh, vielleicht wollen die das auch gar nicht. Und ihr habt beide sofort gesagt, ja. Und dann musste ich mir die Frage stellen, warum bin ich denn eigentlich so zögerlich? Ne? Das
Weil du
war's ja.
Angst hast, sind deine Angstgeschichten halt. Also.
Ja, das ist eher Scham. Ich habe ja keine Angst, einen Podcast aufzunehmen. Ne? Das ist dann Scham und Öffentlichkeit und ne? So. Das eher.
Gehen wir auf Tour, wir drei, dann hast du Angst.
Dann habe ich. Ja, das stimmt. Das stimmt. Okay, cool. Also, Thomas, das war geil. Beim nächsten Mal gucken wir vielleicht, reden wir wieder ein bisschen über Football. Wir haben aktuell Bye Week. Und da haben wir das jetzt hier genutzt und wir müssen ein bisschen Spenden noch einsammeln, weil der Spendenstand gefällt mir gar nicht bisher. Da waren wir schon mal besser und da müssen wir noch, muss ich noch ein bisschen aktiv werden, auch unsere vergangenen Gegner, mit denen ich ein paar Wetten abgeschlossen habe, die glaube ich nicht alle bezahlt wurden, muss ich nochmal auf Eintreibetour gehen und werde nochmal ein bisschen aufrufen. Und ich glaube, diese Folge wird dazu beitragen, auch vielleicht in anderen Football is Family-Kreisen vielleicht geteilt werden und der ein oder andere sich angesprochen fühlt, vielleicht mal einen Fünfer in den Topf zu schmeißen.
Zwei Sachen dazu. Einmal
Ja.
musst du mir noch sagen, wie viel ich bezahlen muss. Weil ich habe ja so einen ganz lustigen Spielstand getippt, der mir nicht zustande kam. Komischerweise.
Ja, aber ich glaube, du hast ja einen sehr. Du hast. Ach, du hast.
35-17 für die Cowboys habe ich getippt. Ist ja knapp daneben gewesen.
Ja, wir hatten gesagt, dass wir vom Point Differential den Unterschied, dass du den spendest. Ne? Also
Aber
ich
von welchem
glaube,
Point?
von dem, den du getippt hattest, mit plus 16 Dallas
18.
und plus 18 Dallas und jetzt war es aber plus 5 Eagles, also 18, 23 musst du spenden.
Alles klar. Gib mir meine Kontonummer. Und das zweite, ich glaube, ich habe gerade erwähnt, ich glaube, ich habe noch so einen gepuzzelten Helm von den Eagles. Lass mich den mal raussuchen. Gucken, ob der noch heil ist. Kann sein, dass er beim Umzug irgendwie zu Schaden gekommen ist. Ansonsten könnte ich den auch spenden.
Dann guck erstmal, ob du den findest und dann hast du ja noch den Kontakt von unserem guten Michael.
Nö, ich habe ein neues Handy und den Michael habe ich leider nicht mehr. Musstest du mir auch
Gut,
nochmal
dann
geben.
kriegst du den. Michael war am Sonntag auch in Frankfurt. Sehr, sehr cooler Typ. Haben wir auch schon ein bisschen was besprochen. Wir haben auch noch was von den Dolphins, was gespendet wurde. Das müssen wir auch nochmal raussuchen. Das werden wir dann unter den Dolphins-Fans versteigern zugunsten dieser Aktion. Also wir nehmen da jetzt nochmal ein bisschen Fahrt auf. Und hoffen, dass am Ende was Gutes bei rumkommt. Thomas!
Habt ihr einen Aufruf dafür gemacht? Dann schicken wir die nochmal, dann schreibe ich den auch rein bei uns auf
Ganz am
Twitter.
Anfang, aber wie gesagt, ich werde den jetzt nochmal erneuern und auch mit dieser Folge verbinden.
Sehr gut.
Und dann glaube ich, ist es ein bisschen kraftvoller.
Sehr gut, so machen wir das.
Okay, Thomas. Danke dir. Schönen Abend noch.
Danke
Und
gleichfalls.
ja, alles Gute. Wenn wir mal keinen Bock haben, Toffi hatte eine klasse Idee vorhin im Off,
Na.
die so in Richtung ging, man kann sich ja ein bisschen gegenseitig auch ermutigen, wenn man mal einen Hänger hat, ja.
Ja.
Und da werden wir vielleicht nochmal in Kontakt bleiben und vielleicht folgt dieser Podcast-Folge ja sogar noch die ein oder andere Aktion.
Ja, wir können gerne eine zweite, dritte, vierte Folge machen. Das können wir gerne machen. Wenn es jemandem hilft, bin ich dabei.
Cool. Danke, Thomas.
Sehr gerne.
Bis zum nächsten Mal.
Tschüssikowski.